Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir werden heute das Thema Konfuzianismus in der Weise abschließen, dass wir uns einige Entwicklungen, die sich daraus entwickelt haben, anschauen. Diese Entwicklungen haben dann auch maßgeblich die ganze chinesische Geschichte beeinflusst. Ich würde gerne wieder mit dem geschichtlichen Rahmen beginnen. Also, das ist unser Freund Konfuzius, Konfuzi. Dann war das natürlich in der Zeit der streitenden Reiche, wenn ihr euch, oder beziehungsweise vor der Zeit der streitenden Reiche, wenn ihr euch erinnert. Streitende Reiche war die letzten 200 Jahre, wie mal um 250 Jahre der Chu-Dynastie. Das war die Zeit, wo sich die Zentralmacht langsam aufgelöst hat. Formal ist es immer noch der Sohn des Himmels geblieben, aber die einzelnen Lokalherrscher haben sich selbstständig gemacht, sind immer stärker geworden, bis sie dann angefangen haben, sich gegenseitig zu bekriegen. Ihr seht hier China. Das ist ungefähr so in dieser Zeit, Beginn der Zeit der streitenden Reiche. Und der erste große Schritt war, also 453, war, dass dieser Bereich hier sich in drei Königreiche aufgespalten hat, also in Wei, Yang und Zhao. Diese einzelnen Königreiche hatten jetzt nichts anderes zu tun, als sich gegenseitig zu bekriegen. Und da gibt es dann so eine bestimmte Dynamik. Als erstes erobert Wei, die erobern Han und Zhao, beziehungsweise sie erobern das nicht ganz, sie setzen so Herrscher ein. Dann greift Qin, greift Wei an. Also das war dann 340, ja. Also ich kann es mal auflegen, damit man so ein bisschen die Zeitleiste auch sieht. Das sind immer so hunderte Jahresschritte oder 50 Jahresschritte. Qi, die kommen von da oben. Das sind die hier. Die greifen Wei an. Die sind hier von der ganz der Seite. Die marschieren durch bis zu Zhao. Das heißt, wir haben dann hier so einen Machtblock Qi. 262. Ah, das ist Qi, genau 340. Und dann, 80 Jahre später, kommt dann Qin ins Spiel. Die schnappen sich dann Han, die schnappen sich Zhao. Und da die sowieso schon über Jahrhunderte gekämpft haben und diese Kriege immens Geld verschlungen haben und Leute, sind die eigentlich ziemlich schwach und werden von dem auch noch gleich mitgenommen. Dann bleibt eigentlich nur noch Chu. Denn Chu ist ein, also wie man sieht, der zweitgrößte Bereich im Vergleich zu Qin. Das andere waren alles so kleinere Bereiche. Der Unterschied ist der, das Königreich Jin hat einen strukturellen Fortschritt in der Weise gemacht, dass sie ihren Staat extrem zentralisiert haben. In jedem dieser Chargen gibt es natürlich nochmal lokal Fürsten. Jin hat durch die Bürokratisierung und durch die Zentralisierung, das heißt, die Macht lag also beim Herrscher, ist bei ihm zusammengelaufen, das heißt, es war sehr, sehr konzentriert. Und bei Chu, die waren bürokratisch nicht so weit wie Jin. Und dadurch war die militärische Macht viel, viel stärker bei Jin als bei Chu. Und insofern haben die Jin sozusagen auch noch Chu unter den Nagel gerissen. In den Geschichtsbüchern steht dann drin, dass der Chef von Jin dann um 221 vor unserer Zeitrechnung ganz China vereint hat. Das klingt jetzt sehr nett. Eigentlich hat er sich alles unter den Nagel gerissen. Das war der erste chinesische Kaiser. Das ist der Kaiser, der angefangen hat, die chinesische Mauer zu bauen. Und das ist der Kaiser, der sein riesiges Grabmausoleum mit diesen Soldaten, mit Terrakotta-Armee, der war sehr, sehr aktiv. Um die Geschichte ein bisschen weiterzuführen, also jetzt nur dieser historische Hintergrund. Teil dieser Struktur war, dass der kaiserliche Hof war geteilt in einen inneren Bereich und in einen äußeren Bereich. Der äußere Bereich war von Beamten besetzt, die ein sehr hohes Bildungsniveau hatten. Und der innere Bereich, der Privatbereich sozusagen vom Kaiser, sein Harem, sein Whirlpool, sein Tennisplatz und alles Mögliche, was er so hatte. Und da hat er eine eigene Gruppe von Leuten, die dafür zuständig waren. Und das waren die Eunuchen. Die Eunuchen waren ursprünglich einfach nur die Diener, aber damit die keine Frauen anrühren und es da irgendwie auch keine dynastischen Fehlleitungen gibt, sind die kastriert worden, beziehungsweise waren die kastriert und kamen in der Regel aus nicht so hohen gesellschaftlichen Positionen, sondern waren wirklich einfache Leute, die aber durch ihren Kontakt zum Kaiser einen starken Einfluss hatten. Die haben teilweise den Zugang von dem offiziellen Teil, also dem äußeren Teil, dem Konfuzianern, den Beamten, zum Kaiser unmittelbar geregelt. Und dadurch hatten wir eine irre Macht. Dadurch, dass sie die unmittelbaren Diener des Kaisers waren, einen persönlichen Kontakt zu ihm und einen persönlichen Draht, weil sie manche Kaiser als Kind schon begleitet haben. Plus manche Kaiser waren auch Jugendliche und wurden von ihnen bevormundet. Insofern finden wir in der chinesischen Geschichte immer wieder diese Konflikte zwischen dieser Beamtenschaft und den Eunuchen. Das zieht sich bis 1911 durch. Bei der Qin-Dynastie, die hat nur 20 Jahre gehalten, nicht mal, also bis 06, 15 Jahre, sowas in der Größenordnung. Der erste Kaiser ist also immer in seinem Land herumgereist und hat geschaut, dass alles in Ordnung geht. Und er ist dann irgendwann halt gestorben und hatte also mehrere Söhne. Er hat seinen ältesten Sohn als Nachfolger bestimmt. Aber das war dann der Eunuch, der hat ihn also immer begleitet. Und dieser Eunuch hatte aber ein anderes Interesse und hat das Testament, wo er eigentlich den Auftrag hatte, das Testament dem ältesten Sohn zu übergeben und die Intronisation zu leiten, hat er das Testament gefälscht und hat den jüngeren Sohn von dem Kaiser als zweiten Kaiser intronisiert, den er relativ gut managen konnte, bis zu einem bestimmten Punkt. Als der da nicht mehr das gemacht hat, was dieser Eunuch wollte, dann hat der Eunuch ihn dazu gedrängt, dass er Selbstmord macht. Und dann kam ein Enkel vom ursprünglichen ersten Kaiser, wurde dann Kaiser, weil Blutlinie. Er hatte aber immer noch die Macht, aber dieser Enkel hat ihn dann erledigt. Und dieser Enkel war so grausam, und das schauen wir uns heute genauer an, dass er eigentlich nur ein paar Jahre regiert hat und dann von einer riesigen Aufständen hinweggefegt wurde. Und deswegen war diese Dynastie ganz, ganz kurz nur. Da hat dann die Han-Dynastie begonnen und die hat immerhin 400 Jahre gedauert. Das ist diese bewegte Zeit von 250 Jahren. Das heißt, es gab viel Krieg, es gab viele Intrigen und es gab viele Lokalherrscher. Also das ist der äußere Rahmen. Dann ist ja mit Konfuzius, der dann Anfang dieser Zeit der streitenden Reiche lokalisiert wird, ist eine eigene, ich nenne sie jetzt mal Manager-Beratungsszene entstanden. Das heißt, es gab ganz viele hochgebildete Leute, die von Hof zu Hof gereist sind und die jeweiligen Herrscher versucht haben, Lösungen für ihre Regierungsprobleme oder Strategien, wie man einen Krieg führen kann, darzulegen. Und da habe ich jetzt einige mitgebracht. Krieg führen, das bekannteste Buch aus dieser Zeit ist Sun Tzu, Die Kunst des Krieges. Das ist heute noch ein Klassiker. Wenn man sich das durchliest, versteht man, wie Kriege optimal geführt werden könnten, beziehungsweise was im Moment gerade auch schief läuft. Also sehr aktuell, ist schon 2500 Jahre alt, aber nicht schlecht. Der nächste, den ich vorstellen möchte, ist Mengzi. Mengzi ist deswegen wichtig, weil der hat bei einem Enkel von Konfuzius hat er seine Ausbildung gemacht und studiert und ist einer der bekannten Konfuzianer, nachdem sich die klassische konfuzianische Linie aufgebaut hat. Der ist deswegen wichtig, weil es in dieser Zeit das Thema aufgetaucht ist des Menschenbildes. Bei Konfuzius haben wir noch nicht so eine klare Definition, sondern da, wie wir es letztes Mal uns das ja angeschaut haben, steht im Vordergrund, jeder kann an dem Thema Selbstkultivierung selbst arbeiten. Und wenn man da fleißig ist, dann bewegt sich was in die richtige Richtung. Die Mittel waren das Lernen bzw. das Studium der alten Klassiker. Das Verhalten, die Verhaltensweisen war die Etikette, also so, wie man sich halt früher verhalten hat. Und die Etikette hat sich nach den 5 Beziehungsmustern strukturiert. Ja, das war diese Hierarchie. König zu Untertan, Ehemann zur Frau, Vater, Sohn, Freund zu Freund, älterer Bruder, jüngerer Bruder. Also das ist so die Struktur. Mengzi hat das dann weitergeführt mit der Betonung, dass alle Menschen einen guten Kern haben. Das heißt, er ist von einem positiven Menschenbild ausgegangen. Aber das war nur eine Meinung. Das war zwar die Meinung, die sich über die Jahrhunderte dann Standard wurde, aber es gab auch andere Meinungen. Und ein anderer Konfuzianer, Yun Zi, der hatte ein ganz anderes Bild vom Menschen. Und zwar, der hat gesagt, die menschliche Natur ist eine Natur, die immer nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht ist. Manche Autoren sagen also, dass Yunzi, dass das Schriftzeichen, was er benutzt hat, also kann man übersetzen als böse. Das heißt, manche Autoren sagen also, Yunzi hat gesagt, dass die menschliche Natur böse ist. Wenn man das aber so übersetzt, dann hat das sehr christlichen Ausschlag. Und das ist eigentlich nicht gemeint damit, sondern es ist wirklich gemeint, dass der jeweilige einzelne Mensch immer auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Das ist einfach nur beschreibend gedacht. Also eine ganz andere Beschreibung als jetzt Mengzi oder Konfuzius hatte. Die Mittel, wie man jetzt mit dieser Situation umgeht, sind die gleichen wie auch bei den anderen Konfuzianern. Deswegen ist es immer noch ein Konfuzianer. Das heißt, die Mittel ist die Selbstkultivierung. Und die Mittel ist die Etikette. All das ist geblieben, nur er hat halt, heute könnte man fast sagen, ein sehr realistisches Bild von Menschen. Ja, aber interessant, weil diese Diskussion geht ja bis heute durch. Die Frage, also was ist das Wesen des Menschen? In dieser Zeit gab es viele verschiedene Lösungen zu diesem Thema, weil viele verschiedene Berater unterwegs waren. Das Interessante bei dieser Beraterszene war so, wenn sie erfolgreich waren, haben sie einen super Job gekriegt, viel Geld bekommen. Wenn sie nicht erfolgreich waren, wurden sie meistens umgebracht. Das war eine ziemlich klare Auslese. Deswegen sind da auch nicht so viele überliefert worden oder so. Worauf ich jetzt hinaus möchte, ist ein Schüler von Yunzi, und zwar Han Baixi. Das klingt jetzt sehr chinesisch. Der erste Punkt ist, habe ich schon gesagt, ist Schüler von einem Konfuzianer. No, na, weil das Bildungselite waren alles, haben sich alle mit Konfuzius beschäftigt. Aber das, was man auf den ersten Blick sehen kann, ist der Name. In China ist es so, dass der Familienname immer als erstes kommt und der Familienname ist Han. Das heißt, im Unterschied zu diesen anderen Managementberatern, die alle aus Beamtenfamilien kamen, mehr oder weniger, war er ein Prinz. Er war ein Prinz und er hat gestottert. Deswegen hat er bei seinem König nicht wirklich gute Karten gehabt, indem er seinen Ansatz darlegen konnte. Und deswegen hat er ein Buch geschrieben. Und dieses Buch war aber offensichtlich so gut, dass der in diesem Intrigenstadel, wo er gelebt hat, wo ich jetzt vergessen habe, welches dieser Dinger das war, ich glaube, das waren die Weis oder wie Hans oder, ja, nee, da wird bei den Han gelebt haben. Genau, so sagt ja schon der Name. Ist ja ganz einfach. Er ist nicht bis zum Herrscher durchgekommen, obwohl er ein Prinz war, ja, aber das hat nicht funktioniert. Und dieses Buch hat dann ein anderer Herrscher gelesen, und zwar von Wei. Der war so fasziniert, nein, der von Qin, der hier, genau, der hat das gelesen. Der war von diesem Buch so fasziniert, dass er gesagt hat, boah, das ist aber super und überhaupt. Und das werden wir hier umsetzen und so. Er ist dann auch hier eingeladen worden, hat es ihm so vorgestellt. Und dann gab es also einen anderen Berater von ihm. Das ist er hier. Und der war ein bisschen neidisch auf den Han Baixi. Und der hat gesagt, naja, das Buch ist zwar super, aber er kommt aus der Han-Familie, ja, aus dem Han-Clan. Und er wird immer zum Han-Clan halten und nicht zu unserem Qin-Clan, weil er gehört ja nicht zu uns dazu. Und deswegen hat er ihn dann also ins Gefängnis gesetzt. Der Berater, der Kaiser wusste, also der König wusste da eigentlich gar nichts davon, hat ihn ins Gefängnis gesetzt und der ist dann dort umgekommen, also umgebracht worden. Relativ jung, also mit paar und 20 oder so. Aber das, was er gesagt hat, ist geblieben. Das heißt, sein Buch ist geblieben bis heute. Also das ist Yunzi sein, also eine Zusammenfassung. Das ist Han Huaisi, eine Zusammenfassung der wesentlichen Schriften von ihm. Und das, was er jetzt gesagt hat, ist, er hat also angeknüpft an die menschliche Natur ist eine sehr selbstbezogene Natur, ist also immer auf den eigenen Vorteil bedacht. So, die Lösung, die er angeboten hat, ist, okay, wenn die Menschen alle so selbstbezogen sind, dann brauchen wir eine klare, feste Struktur. Die klare, feste Struktur bauen wir über die Gesetze. Das heißt, er hat, und das hat dann also für die Bürokratisierung in der Qin, also in den Qin-Ländern, sozusagen nochmal unterstützt. Das heißt also, Einführung von Gesetzen, die überall gelten, für alle gleich sind. Und wir müssen dann schauen, dass diese Gesetze auch eingehalten werden. Das heißt, wir haben ein für alle gleichgültiges Bestrafungssystem und wir haben gleichzeitig auch ein Belohnungssystem. Das heißt, wenn die Leute gut die Dinge machen, dann muss man sie belohnen. Also, und das nannte sich dann Legalismus. Warum auch nicht? So, wir haben einmal diese Geschichte mit Konfuzianismus und der Han Huai-Zi hat also eine große also Richtung begründet, die sich Legalismus, also Legalis, das Gesetz oder wie auch immer, vielleicht kann man ein bisschen Licht machen. Und dieser Ansatz, dass man strenge Gesetze braucht, um die bösen Menschen zu kontrollieren, ja, weil ein Aspekt von diesen Gesetzen und Strafen und so ist natürlich immer auch Kontrolle. Das zieht sich durch die gesamte chinesische Geschichte durch. Bis heute eigentlich, ja, weil Xi Jinping macht ja nichts anderes, als einen Kontrollstaat zu initialisieren und hat also auch sehr strenge Gesetze. Das heißt, wenn man sich nicht dran hält, gibt es gleich Minuspunkte bis dödödödüm. Wenn man sich dran hält, also zum Beispiel die Nachbarn anschwärzt oder sowas, kriegt man Pluspunkte. Also dieses Denken kommt eigentlich aus dem Legalismus, der nie in Reinkultur umgesetzt wurde, aber der immer mitschwingt. So, deswegen finde ich es wichtig, dass wir den auch kennen. Ich lese mal ein paar Gesetze, also ein paar Strafen vor, damit man so ein bisschen ein Bild kriegt. Strafe ist ja so bei uns, wenn man ein bisschen zu schnell fährt, dann muss man halt 30 Euro zahlen. No, na. Ist jetzt nicht so die Welt. Zu der Zeit war das ein wenig anders. Mal schauen. Yunzi, das müsste dann. So. Es gibt so viel Stoff, das ist irre, was da alles was da alles ist, aber es ist sehr interessant, finde ich. So, also es ging eigentlich immer um Kontrolle. Punkt. Und die hat man also, hat also dieses Queen-System, haben das so durchgeführt, dass es also abgestufte Körperstrafen gab, beziehungsweise abgestufte Strafen. Das eine waren die Körperstrafen. Also es gibt erstmal verschiedene Strafen, ja. Körperstrafen, Zwangsarbeit, Verbannung, Geldstrafen, Todesstrafen. Okay. Das haben wir aber auch bei den Römern, so ähnliches Ding. Ja, das ist nicht so, ja. Dann bei den Körperstrafen, die mildeste Körperstrafe bei Diebstahl und kleineren Regel- und Ordnungsverstößen, das wäre wahrscheinlich schnell fahren oder so, ist Tätowieren. Und zwar, Augenblick, okay, wir kennen viele Leute, die tätowiert sind, ja, aber das wird dann ins Gesicht tätowiert und zwar die Strafe, die man verursacht hat oder was man durchgeführt hat. Also wenn man Dieb ist, kriegt man sozusagen, wird das auf die Stirn tätowiert, Dieb. Sozusagen als Abstreckung und dass man sozusagen weiß, mit wem man es zu tun hat. Dachte ich mir, boah, interessant. Das nächste, also bei wiederholten Straftaten, ja, also Wöginger zum Beispiel, ja, würde dann auch was auf die Stirn tätowiert bekommen. Da hätten wir ein buntes Parlament, ja, also. Und man müsste sofort mit dem was zu tun haben. Unterschlagung, oh, du bist hier in der Unterschlagung. Ja, für sexueller Missbrauch oder keine Ahnung was. Ja, also finde ich kreativ. Dann, wenn man aber etwas mehrmals tut oder jemanden, also bei Betrug, gibt es die nächst größere Körperstrafe, Nasen abschneiden. Also voll ethisch, oder? Ich meine, wie kommt man denn auf sowas? Aber der Effekt war wirklich, das dann äußerlich darzulegen, dass diese Person was gegen die Gesetze gemacht hat und die Person ist für ihr Leben lang gezeichnet. Und es gibt, wenn man im Internet googelt, gibt es Bilder von 1911 oder was weiß ich, offensichtlich wurde diese Strafe immer noch, also von Leuten, die da ohne Nase herumlaufen. Also es ist unglaublich. Also auf welche Ideen Menschen kommen, das muss man also sich mal überlegen. Dann bei schweren Verbrechen und bei Gewaltverbrechen, ja, Fußamputation. Ja, dem wurde einfach ein Fuß abgeschnitten. Entweder am Knöchel oder am Knie. Ja, also die waren dann sozusagen erstmal, nicht erstmal, sondern die waren dann,
Wenn sie es überlebt haben.
erstens, wenn sie es überlebt haben, aber auch, dass die dann sozusagen auch für ihren Lebensunterhalt nicht mehr wirklich was konnten, was machen konnten, ja. Also sie konnten ja nicht mehr auf dem Feld arbeiten oder irgend sowas. Also grauslich. Aber wie gesagt, der Punkt sind, diese Strafen haben den Effekt der Abschreckung. Ja, also dass die Leute halt sich nach den Gesetzen verhalten. Und das nächste, die nächste Stufe, das ist eigentlich, glaube ich, die stärkste. Nee, also bei den Körperstrafen, glaube ich, ist es die stärkste, ist die Kastration. Bei schweren moralischen Delikten und bei politischen Vergehen. Und Kastration ist deswegen so grauslich. Also das eine ist grauslich, okay. Das andere ist, viele, also es betraf oft hauptsächlich Männer, die sind verblutet. Also das ist eine Hochrisiko-Operation. Und der zweite Punkt ist, da im chinesischen Verständnis der Ahnenkult eine wichtige Rolle spielt, das heißt, dass man sozusagen für die Verstorbenen die Opfer weitermacht, damit die Verstorbenen ein gutes Leben haben. Wenn man aber selbst keine, also keine Nachkommen zeugen kann, dann stirbt die eigene Linie aus. Und dann hat man sozusagen nicht nur ein Problem in diesem Leben, sondern man hat dann auch ein Problem im letzten Leben. Und deswegen war das so eine Grau aus Perspektive der chinesischen Kultur, so eine grausliche Bestrafung. Und ja, und das, die letzte Körperstrafe ist dann also töten, umbringen. Und das wurde hauptsächlich über das Enthaupten gemacht. So. Und wie gesagt, also diese Qin-Dynastie waren sehr stark legalistisch orientiert, haben das versucht umzusetzen, waren extrem streng. Und die sind deswegen über ihre eigene Strenge, das ist nämlich auch interessant, gefallen. Das heißt, die haben die chinesische Mauer gebaut und da gab es dann ein riesiges Unwetter. Und 900 Arbeiter, ich glaube 900 oder 600, ich weiß nicht, die sind zu spät gekommen. Wegen dem Unwetter, ja, weil die Flüsse kamen nicht über die Flüsse, sind alles mögliche Chaos. Und da sie aber zu spät gekommen sind und auf zu spät kommen, stand die Todesstrafe. Klarer Fall. So, jetzt waren da 900 Leute, die gewusst haben, wenn wir da hinkommen, bringen sie uns um. Also hatten sie eigentlich nichts mehr zu verlieren. Was haben sie gemacht? Rebellion. Aufstand. Und dieser Aufstand hat sich dann über das ganze Land ausgebreitet und hat dazu geführt, dass diese Dynastie sozusagen hinweggefegt wurde durch den ersten Han-Kaiser. Und der hat zwar dieses bürokratische System, diese Macht, Konzentration zum Kaiser hin, die Entmachtung des Adels. Dieses bürokratische System hat er fortgeführt, aber moderat, nicht mehr so grauslich streng und hat viele dieser Körperstrafen innerhalb dieser Han-Dynastie, die abgemildert wurden bzw. abgeschafft wurden. Ja, also das ist ein zivilisatorischer Fortschritt eigentlich gewesen. Also das ist so ein bisschen die Szene, auf die sich dann, hier haben wir dann Han-Dynastie, das ist sozusagen das, was dann kommt. Das war hier die Qin-Dynastie, so ungefähr. Und er, unser Freund, der erste Kaiser, heißt Qin Shi Huang. ungefähr. Witzige Sprache. So, aber nicht nur die Konfuzianer waren total kreativ in dieser Zeit der streitenden Reiche, sondern es gab auch einige Buchveröffentlichungen aus dieser Zeit, und das ist das, was uns in Folge interessiert. Und zwar, es ist einmal die Zeit, wo das Tao Te Ching entstanden ist, 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, dann ein für den Daoismus fast genauso wichtiges Buch wie das Tao Te Ching ist das Zhuangzi. Der Autor hieß auch so, also deswegen, aber sein Buch heißt nach ihm. Dann gibt es den ersten daoistischen Meditationstext überhaupt, Neyi heißt der. Den gucken wir uns auch noch an. Und alle, also Basistexte des späteren Daoismus, ja, sind in dieser Epoche, Zeit der streitenden Reiche entstanden. Das ist das Interessante. Das heißt, das ist eine extrem dynamisch kreative Zeit gewesen in alle Richtungen, ja. Und wir gehen jetzt weg von diesen konfuzianistischen Dingern hin zum daoistischen Grundlagentexten. Und da beginnen wir dann das nächste Mal mit dem Tao Te Ching uns anzuschauen. Und dann, ja, also das ist so, also das sind die Themen, die uns dann später interessieren werden. Ja, aber diese Texte sind immer eine Reaktion auf die Zeitepoche gewesen, plus eine Reaktion auf diese konfuzianistischen Diskussionen, weil das war das Bildungsideal und viele dieser Daoisten waren also von ihrer Grundausbildung sehr wohl auch Konfuzianer. Ich glaube, das reicht für heute. Danke.